Hekigan Roku, Beispiel 25. Der Meister von Rengihos Stab. Der Meister der Rengihohe-Hütte hob seinen Stab und sagte zu seinen Jüngern, wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte, warum blieb er dann nicht dort? Keiner antwortete und er antwortete für sie. Weil es fürs Leben nichts nützt. Und wieder fragte er, und was macht ihr im Grunde damit? Und wieder antwortete er statt ihrer, niemanden beachtend wirft er seinen Stab über seine Schulter, geht geradeaus und begibt sich, weint in die Tiefen der 100.000 Berge. Sergios Gedicht. Seine Augen füllten sich mit Sand, seine Ohren mit Lehm. Selbst zwischen den 1000 Bergen verweilt er nicht. Fallende Blüten, fließende Bäche, er hinterlässt keine Spur. Öffne deine Augen weit und du wirst dich wundern, wohin er gegangen ist. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Der Meister der Rengihohe-Hütte hob seinen Stab und sagte zu seinen Jüngern, wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erreicht hat, warum blieb er nicht dort? Interessanterweise die Frage gestellt, was früher mit einem Mann war. Ich glaube, es ist vollkommen irrelevant, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Frage ist, wenn jemand in früheren Zeiten das Stadium der Erleuchtung erlangt hat, warum blieb er da nicht dort? Keiner antwortete. Warum antwortet keiner? Weil das, wonach er fragt, alle einschüchtert. Er fragt danach, was mit jemand ist, der das Stadium der Erleuchtung erlangt hat. Und seine ganze Versammlung, die ihm zuhört, fürchtet sich vor diesem Wort Erleuchtung, das Stadium der Erleuchtung. Eine sehr große Sache. Auf diese Frage, warum blieb er nicht dort, eine Antwort zu geben, würde implizieren, ich habe das Stadium der Erleuchtung erlangt. Ich kenne das. Ich weiß, worum es geht. Und niemand von seinen Mönchen, vielleicht auch Nonnen, vielleicht auch Laienschülern, ist bereit, sich darauf einzulassen, auf diese Frage. Was bedeutet das? Was bedeutet bedeutet, das Stadium der Erleuchtung erlangt zu haben. Für die Schüler ist dieses Wort, was der Meister in den Raum wirft, sehr schwerwiegend. Das Stadium der Erleuchtung ist in der Mahayana-Philosophie, Theologie, Theorie, die vollkommene Erleuchtung. Das ist nicht eine kurze Wesensschau oder ein kurzes Erblicken der Spuren oder sowas, sondern das ist die vollkommene, unübertreffbare Erleuchtung. Das heißt, wenn man sich die hierarchischen Wege anguckt, die es im Buddhismus gibt, die Stufenwege, dann ist das ziemlich weit am Ende. Das heißt, aus Theravada-Sicht wäre jemand, der das Stadium der Erleuchtung erreicht hat, mindestens ein Arhat oder ein Buddha. Und aus Mahayana-Sicht wäre das jemand, der seine Bodhisattva-Übungen so perfektioniert hat, so vervollständigt hat, dass er eigentlich jetzt unmittelbar in die volle Befreiung eines Buddhas eingehen könnte. Und das ist ja auch der Punkt, wo sich die Interpretation von Theravada und Mahayana unterscheiden. Was passiert, wenn jemand diese Form von Befreiung erreicht hat? Im Zen ist das Bild, wenn jemand oben auf den Berg angekommen ist. Was passiert dann? Was macht der Betreffende? Uns geht es ja eigentlich nicht anders als den Schülern des Meisters der Rengi-Ho-Hütte. Wir stellen uns vor, dass wir einen langen, langen Weg gehen und am Ende, wir sind gerne bereit zu sagen, dass das ein langer Weg ist, der viele Jahre dauert, aber am Ende, wenn wir den irgendwann mal erreicht haben, dann erreichen wir das Stadium der Erleuchtung und dann war es das. Und die Frage, was es jetzt war, stellen wir uns gar nicht. Was das denn eigentlich sein könnte, worin das bestehen könnte. Eigentlich ist das Stadium der Erleuchtung für uns rein negativ definiert. Negativ in dem Sinne, das ist vollkommen anders als das, was ich jetzt habe. Und wenn alles das, was ich jetzt habe, weg ist, nämlich alles das, worunter ich leide, vorzugsweise, dann habe ich das Stadium der Erleuchtung erreicht. Das ist so die klassische Vorstellung, die meisten Menschen, die einen spirituellen Weg gehen, insbesondere einen buddhistischen, davon haben, was Erleuchtung bedeutet. Erleuchtung ist sowieso ein bisschen blödes Wort. Das ist so populär geworden, weil es bestimmten christlichen Worten entspricht. Ein viel besseres, treffenderes Wort aus meiner Sicht ist Befreiung. Nicht Erleuchtung, Befreiung. Erleuchtung ist so eine Vorstellung von den Jüngern, die Pfingsten sich treffen und der Heilige Geist wird über sie ausgegossen. Ein christliches Bild. Es gibt auch Erleuchtungsvorstellungen aus Indien, die so ähnlich sind. Die kommen aber auch nicht aus dem Buddhismus. Das, was eigentlich gemeint ist, ist Befreiung. Und Befreiung, wie ich eben schon sagte, auch Befreiung ist vollkommen negativ definiert. Es soll Befreiung sein. Freiheit kann ich eigentlich immer nur definieren in Bezug auf etwas, was diese Freiheit einschränkt. Befreit euch von euren Ketten. Wenn ich die Ketten weglasse, weiß ich gar nicht mehr, was die Freiheit ist. Solange ich angekettet bin, ist vollkommen klar, ich bin unfrei. Aber wenn jemand meine Kette wegnimmt, weiß ich nicht mehr, worin jetzt meine Freiheit besteht. Das kommt öfters vor, zum Beispiel als Bodhidharma den Geist befreit. Dass jemand zu ihm kommt und ihn fragt, oder ihn darum bittet, dass er ihn befreit, dass er seinen Geist befreit. Und er sagt, bring ihn mir. Eine ähnliche Geschichte gibt es über den, über die dritten Patriarchen, Taoshin. Sehr ähnlich aufgebaut. Der kommt zu der Antwort, oder da tritt die Frage auf, ich fühle mich gebunden. Und der Wunsch, von dieser Bindung befreit zu werden, ich bin gefesselt. Und die Hilfestellung, in Anführungsstrichen, ist die Frage, wer ist es, der dich bindet? Oder was ist es, was dich bindet? Und der Betreffende kommt zurück und sagt, wahrscheinlich nach ein paar Tagen, finde ich nicht. Ich weiß nicht, was mich bindet. Und werde gefragt, warum suchst du denn nach Befreiung? Wenn es nichts gibt, was dich bindet, wovon willst du dann eigentlich befreit werden? Logisch ist das alles prima zu erklären und zu verstehen, aber das ist nicht das, was sich unserem Wünschen, unserem Sehnen wirklich erschließt. Wir glauben wirklich, dass es irgendwo am Ende eines Flurs, einer langen Strecke, durch einen dunklen Tunnel, so ein Loch gibt und da scheint das Licht rein. Und wenn das Licht da ist, dann können wir alles sehen und alles ist prima und nichts muss mehr getan werden. Alles ist toll, Friede, Freude, Eierkuchen. Und der Unterschied zwischen den Wegen des Theravada und auch des Mahayana ist ja eigentlich nur der Ahat in der Theravada-Theorie, der bleibt unter diesem Durchbruch des Tunnels, wo das Licht reinscheint und genießt das Licht. Und der edle Mahayana Bodhisattva kommt wieder herunter, geht wieder aus dem Tunnel raus, wieder zurück zu den Menschen. Aber erinnert sich halt an das Licht des Tunnels und bringt es den anderen mit, so die vereinfachte Darstellung. Das sind theoretische Konzepte davon, was Befreiung ist. Ob es einem Ahat, der befreit ist, wirklich möglich ist, eine Anhaftung an so einen beleuchteten Tunneldurchbruch zu entwickeln, oder ob es ein Bodhisattva, der diese Befreiung erreicht hat, möglich ist, überhaupt wirklich in die normale Welt der Anhaftung und des Leidens zurückzukehren, sei mal dahingestellt. Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Jemand hat das Stadium der Erleuchtung erreicht, warum bleibt er nicht dort? Niemand kann es beantworten, denn das würde implizieren, ich war ja dort. Ich habe ja das Stadium der Erleuchtung erreicht, den Gipfel der buddhistischen Entwicklung. Je nach Schule kann man das nach vielen, vielen, vielen Jahren erreichen. Aber wahrscheinlicher kann man das, glaubt man, den meisten Schulen eher in vielen, vielen Leben erreichen. Wenn jemand diesen Gipfel, das Stadium der Erleuchtung, nicht einen kurzen Ausblick darauf, erreicht zu Lebzeiten, dann wird das meistens so interpretiert, der hat ja schon 5 Jahre dafür gearbeitet und hatte gute Voraussetzungen. Und deswegen hat er jetzt die Chance, in diesem einen Leben diese letzte Strecke dieses Weges zu gehen. Also von diesen 30 Kilometern Tunneln hat er in den letzten 5 Leben schon jeweils 6 zurückgelegt. Oder ein bisschen weniger, und deswegen kann er in diesem Leben an der erleuchteten Stelle ankommen. Das ist die Vorstellung, die im Buddhismus über Erleuchtung vorherrscht. Gepflegt und unterstützt und unterfüttert wird diese Vorstellung durch die Darstellung des Buddha. Ein schönes Bild von ihm. Ein Buddha hat 32 Merkmale der Vollkommenheit, die ich nicht aufzählen kann, weil ich sie nicht weiß. Aber unter anderem hat er eine goldene Haut, keinerlei Makel an seinem Körper. Alles, was zeigt, der Buddha ist von uns, von mir, vollkommen verschieden. Wenn ich einen Spiegel vor mir hätte und da den Buddha und mich sehen würde, würde es so ein bisschen vergleichen. Das ist in der Tat ein weiter Weg. Ein sehr weiter Weg. Nicht zu schaffen in diesem Leben. Oder ich hätte früher anfangen müssen. Eine tadellose, glatte Haut, keine grauen Haare, vielleicht gefärbt, weiß man. Aber auf jeden Fall ist es so, das Bild, wie uns der Buddha, zum Beispiel in einem Tempel, in einem Kloster oder hier auf dem Altar präsentiert wird, ist genauso weit von meinem Alltagserleben meiner selbst entfernt, wie meine Vorstellung, was mein Geist ist und was ein erleuchteter Geist ist, was das Stadium der Erleuchtung ist. Also, furchtbar weit weg. Und man muss dazu noch sagen, das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, dass man den Buddha so darstellt. Warum stellt man ihn so weltfern dar? Weil es ihn unerreichbar macht. Weil es ihn transzendent macht, weil es ihn zu einem Wahrzeichen des Absoluten macht. An dem Buddha bleibt kein Schmutz hängen. Und für eine Religion, die eine Hierarchie braucht, die Autorität braucht, die eine Weisungshoheit braucht, ist das unglaublich wichtig, so eine Autorität zu haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Autorisierung in den großen Religionen sehr ähnlich sind. Die Autorisierung zum Beispiel im Kirchenrecht, damit du ein Priester werden kannst, ist die apostolische Nachfolge. Die apostolische Nachfolge heißt, diese Priesterweihe geht in ununterbrochener Kette zurück auf Petrus. Petrus ist Priester Nummer 1. und ist durch das Wort der Bibel legitimiert. Derjenige zu sein, auf den die Kirche gebaut ist. Und die Priesterweihe muss ununterbrochen auf Petrus zurückzuführen sein, damit sie echt ist. So autorisiert die katholische Kirche einen Priester. Das ist, wenn man sich das anguckt, genau dasselbe zu 100%, wie Autorisierung eines Zen-Lehrers funktioniert. Die Behauptung ist, dass jemand, der Zen-Lehrer ist, in einer ununterbrochenen Kette, sich zurückbezieht auf Shakyamuni Buddha. In beiden Fällen wage ich zu zweifeln, ob das immer stimmt, ob es diese Kette wirklich gibt. Trotzdem wird der Gedanke daran aufrechterhalten. Warum? Weil er einfach wichtig ist, um jemand Autorität zu geben. Wenn man so etwas nicht hat, dann kann jeder über Buddhismus behaupten, was er oder sie will. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, die reine Lehre, in Anführungsstrichen, beizubehalten, zu steuern. Es ist in beiden Fällen so, diese Autorisierung ist auch ein Mittel der spirituellen Autorisierung dahingehend, dass man sagt, es gibt Leute, die entscheiden dürfen, was die Lehre ist und welche Leute das nicht dürfen. Also entweder du hast da einen Zettel oder ein Siegel oder eine Weihe oder was du sagst, ist ungültig. Also du könntest zufällig Recht haben, aber du hast nicht das Recht, mit der Autorität der katholischen oder buddhistischen Kirche zu sprechen. Also diese Autorisierung nehmen wir dann auch alle sehr gerne an. Und dieses Bild des goldenen, unfehlbaren, makellosen Buddhas nehmen wir auch sehr gern an. Denn obwohl es immer wieder ein paar Leute gibt, die mit Autoritäten nicht klarkommen, die müssen ja nicht in unsere buddhistische Kirche kommen, die können ja sonst wohin gehen, Querdenker werden oder sowas. Für die meisten Leute ist es angenehm, eine Autorität zu haben, der sie vertrauen können. Jemand, der ihnen sagt, so und so läuft das, ich kenne mich da aus, ich kann dir genau sagen, was richtig und was falsch ist. Ich habe dafür eine besondere Befugnis, du nicht. Und wenn jemand was anderes sagt, dann stimmt es nicht. Das war ziemlich gut zu sehen in der Corona-Pandemie. Das ist einfach in so einer Situation sehr wünschenswert gewesen wäre, jemand zu haben, der einem sagt, was jetzt richtig und was falsch ist. Und es gab sicherlich Leute, die ein bisschen qualifizierter waren, darüber zu reden, über einzelne Aspekte. Und Leute, die das nicht waren, obwohl die manchmal gleich laut waren. Aber nichtsdestotrotz gab es nicht eine einzelne Person, da man jetzt sagen könnte, sie hat das und das gesagt und so soll man es jetzt verhalten und das ist hundertprozentig richtig. Gab es nicht. Keine Autorität. In spirituellen Dingen suchen wir auch so eine Autorität, damit wir nicht im Leeren stehen. Und daran ist auch erstmal nichts Verkehrtes. Denn schon wenn wir aufwachsen, haben wir Eltern, die uns ein bisschen den Weg zeigen. Und danach haben wir Lehrer, die uns den Weg zeigen. Und wenn wir das alles nicht hätten, könnte jeder für sich selbst den Weg gehen, theoretisch. Aber es würde einfach sehr lange dauern. Ganz viele Leute, die diese Autoritäten und diese institutionalisierten Wege Religion kritisieren, sagen, der Buddha hätte gesagt, man muss alles selbst herausfinden. Für sich selbst. Das ist sicherlich dahingehend richtig, dass man diesen Weg selbst gehen muss, zu 100%. Aber wenn man sich vorstellt, als Kind hätte man das Schreiben nicht nach irgendeiner Methode gelernt, sondern hätte einfach nur einen Stift gekriegt und ein Blatt Papier und so lange vor sich hingekritzelt, bis irgendjemand sagt, das ist richtig, das ist falsch, wäre sehr langwierig. Und trotzdem, sogar dieses, das ist richtig, das ist falsch, wäre schon eine Unterweisung, ein Lehren gewesen. Also Lehrer können hilfreich sein, um diese Wege abzukürzen. Deswegen wird diese Vorstellung, dass es so etwas gibt wie eine Hierarchie, wie ein fortgeschrittenes Stadium, was ganz bestimmte Leute erreicht haben, von dem aus sie mit Autorität sprechen können, auch unterstützt. Wenn man weiß, wofür das gemacht wurde, wenn man sich darüber im Klaren ist, dann kann man damit auch frei umgehen. Wenn man glaubt, dass das eins zu eins die Wahrheit ist, dann wirft es schwere Probleme auf. Denn das bedeutet letztendlich, dass ich meine Verantwortung abgebe und sie auf diese Autorität schiebe, die in ganz vielen Sachen vollkommen blind sein kann. Schönes Beispiel sind japanische Meister aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die einfach Krieg gepredigt haben, kann man nicht anders sagen. Und aufgrund der Tatsache, dass sie eine bestimmte spirituelle Verwirklichung gehabt haben, hatten sie eben auch die Autorität, so zu reden. Niemand von ihren Schülern hätte es gewagt, daran zu zweifeln oder das in Frage zu stellen. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Für uns ist es ein Glücksfall, dass das passiert ist. Denn als ich mit Zen anfing, hier waren wir noch viel, viel japanischer ausgerichtet als heute. Und die Kurzfassung ist, wie es in Japan gemacht wird, ist richtig. Und je näher wir daran kommen, desto besser. Im Zweifel, wenn es Unterschiede gibt zwischen unserer Sichtweise, unserer Praxis und der japanischen, ist unsere halt falsch. So einfach war das damals. Hatte dann den lustigen Auswuchs, dass Leute, die nie in Japan waren, japanischer waren als Japaner. Das mal in Steierberg gesehen. Da gab es, ich glaube, 25 Jahre Steierberg war das. Die Japaner waren zu Besuch und die ganze große Versammlung an Gästen bekam gleichzeitig Tee. Eine riesige Teezeremonie, also keine klassische Teezeremonie, sondern so wie wir das hier machen, aber für, keine Ahnung, 200 Leute oder sowas. Also, damit das nicht ewig dauert und weil niemand eine so große Kanne hätte schleppen können, gab es 10 Teegeber, die gleichzeitig losgingen und gleichzeitig die verschiedenen Sitzreihen abgingen und Tee austeilten. Das Schöne dabei war für mich, die Japaner dabei zu beobachten, die das angucken und mit offenem Mund dastanden. Was die Deutschen für einen abgedrehten Film fahren. Natürlich dachten die Deutschen, das wäre japanisch. Also, so viel zu japanischer sein als Japaner. Ein Glücksfall ist, dass deswegen diese Geschichte mit den Kriegshetzen japanischer Meister im Ersten und Zweiten Weltkrieg für uns, weil sie mich zumindest davon befreit hat, von dieser Annahme, erstens, Japaner wüssten alles, unfehlbar, japanische Meister, echte Meister, und zweitens, überhaupt von der Annahme, ich dürfte meine Urteilskraft einfach an irgendjemand delegieren. Gott, Papst, Zen-Lehrer, Buddha. Wenn ich das tue, als Konzept, was ich nie in Frage stelle, dann werde ich immer unfrei bleiben. Das ist unvermeidbar. Und ganz viele Koans erzählen davon. Die Geschichte des sechsten Patriarchen ist so eine Geschichte. Großes Kloster, ein Nachfolger wird gesucht und keiner traut sich. Keiner traut sich, über den Schatten dieser Autorität hinauszugehen. Ich Patriarch werden. So wie der. Nein, 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 davon bin ich Lichtjahre entfernt. Und so bleiben diese Leute letztendlich in ihrer Unfreiheit. Genauso wie die Schüler des Meisters der Rengio-Hütte. Er wirft dieses Wort vom Stadium der Erleuchtung in die Menge hinein und fragt sie, wie geht ihr damit um? Was macht ihr im Grunde damit? Und niemand von ihnen kann antworten. Niemand von ihnen kann antworten, weil keiner von ihnen bereit ist, den Weg zur Freiheit wirklich zu gehen. Der Meister sagt weiter, weil es fürs Leben nichts nützt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es fürs Leben nichts nützt. Die Vorstellung im Theravada, was passiert, wenn man diese Befreiung erlangt, ist eigentlich, dass man dann auch sterben kann. Das ist mir vollkommen egal. Das ist die Vorstellung aus unserer Perspektive zum Anfang des Weges. Dann ist ja alles geschafft. Warum soll ich noch eben etwas tun? Und die Vorstellung im Mahayana, genauso irrig aus meiner Sicht, ist, wenn ich da bin, dann verwandle ich mich in ein Bodhisattva und dann rette ich erstmal alle anderen. Was beide letztendlich falsch interpretieren, ist, was ist eigentlich mit dem Leben? Wenn wir den spirituellen Weg beginnen und uns vorstellen, dass da an irgendeinem Punkt das Stadium der Erleuchtung ist, dann ist es oft so, dass wir glauben, wenn wir diesen Bereich, wenn wir dieses Stadium, wenn wir diese Stufe erreicht haben, dass dann eigentlich das Leben vorbei ist. Das Leben, wie wir es kennen. Und dass das eben auch der Weg ist. Systematisches Abtöten meines Denkens, meines Erlebens, meine Anhaftung, alle meine Makel sind dann irgendwie weg, muss ich irgendwie weg operieren, wegüben. Und dann ist eigentlich Stillstand. Weil es fürs Leben nichts nützt, heißt, wie kommst du eigentlich darauf, dass dein Stillstand ist? Wie kommst du darauf, dass es darum geht, so einen Zustand von Stillstand zu erreichen? Wieso glaubst du, dass Befreiung etwas Statisches ist? Weil es fürs Leben nichts nützt, heißt, eigentlich fängt deine Übung erst in dem Moment an, wo du einmal an diesen Punkt gekommen bist, wo du diesen Stopp wirklich erlebst. Wenn du an diesem Punkt versuchst zu bleiben, machst du deine ganze langjährige Übung zunichte. Wenn du bereit bist, ihn wieder hinzulegen, dann fängst du an, den Weg des Zen zu verstehen. Vielen Dank. Hi.